Vorhang auf zur Episode Nummer 157 vom Umwomukum-Podcast. Grüß euch. Diesmal wieder mit der richtigen Technik aus Berlin. Bin wieder zurück vom Urlaub. Waren jetzt 2 Wochen. Hatte ja letzte Woche schon ein bisschen berichtet, wie das da mit Italien war und Pfeile bauen und so weiter und so fort. Dabei gab es dann auch, glaube ich, diverse Erwähnungen von Dingen, wo ich jetzt einen Podcast mal drüber machen kann. Das eine ist das Thema therapeutisches Bogenschießen in der Klinik. Da stand der erste Termin an. Dann das Bogenturnier in Nördlingen und das Kaffeerösten. Das therapeutische Bogenschießen hat leider nicht stattgefunden. Aus gesundheitlichen Gründen geht's erst nächste Woche los. Also da gibt es noch nichts zu berichten. Kaffeerösten habe ich gestern begonnen. Das dauert jetzt noch ein bisschen, bis der Kaffee so weit ist, dass ich ihn probieren kann. Und von daher verschiebe ich dieses Thema auch, bis ich da etwas mehr darüber erzählen kann, insbesondere dann auch so den ersten Koch- und Trinkversuch. Bleibt also das Bogenturnier in Nördlingen. Das war jetzt vergangenes Wochenende. Zusammenfassend ein ganz tolles Erlebnis. Etwas Besonderes, wunderschönes Wochenende, das Wetter hat sein Übriges getan. Aber vor allem auch die Kulisse Nördlingens. Jetzt muss ich erstmal für alle das einnorden. Achtung, Wortspiel. Was ist Nördlingen, wo ist Nördlingen und was ist da das Besondere für diejenigen, die das nicht kennen und insbesondere die da noch nicht waren? Nördlingen liegt im nördlichen Teil, heute habe ich es mit Nord, gell? Vielleicht heißt es sogar deswegen so, im nördlichen Teil Schwabens, also dem bayerischen Schwaben. Und auch wer da nochmal nachfragt, was ist das nun schon wieder, hier kurzer Erdkundeunterricht, der Freistaat Bayern, also das Bundesland Bayern, besteht aus 7 Regierungsbezirken, weil das Land recht groß ist, ist das nochmal unterteilt. Da werden auch in aller Regel sehr unterschiedliche Dialekte gesprochen. Rund um München im weitesten Bereich ist ja Oberbayern, wo das klassische Bayerisch gesprochen wird. Dann geht's Richtung Passau nach Niederbayern. Da ist ein sehr deftiges, ländliches Bayerisch, was oft schwer verstanden wird. Auch ich tue mich da gelegentlich schwer. Die Oberpfalz um Regensburg herum, ähnlicher Dialekt, so zwischen Oberbayerisch und Niederbayerisch. Dann die Gegend, in der ich wohne, das bayerische Schwaben. Das Allgäu ist ein Teil davon. Die Hauptstadt davon ist Augsburg, aber auch eben die Städte Kempten, Füssen und so weiter. Das ist alles das bayerische Schwaben, das dann angrenzt an das baden-württembergische Schwaben. Der Dialekt im bayerischen Schwaben ähnlich wie der Württemberger, aber doch auch wieder anders und doch noch mehr mit bayerischem Einklang. Und dann noch die 3 Teile aus Franken. Mittelfranken, Nürnberg, Oberfranken, Bamberg, Bayreuth und Unterfranken, Kitzingen, Würzburg, Aschaffenburg, Bad Kissingen. So, jetzt, das war also die Erdkundegeschichte. Nördlingen also liegt ganz oben in Schwaben und es sind nur noch ein paar Kilometer, die ich auch gefahren bin. Dann ist man eben in Mittelfranken. Es liegt also zwischen Augsburg und Nürnberg, grobe Richtung. Nördlingen ist eine historische, alte Mittelalterstadt mit einer Stadtmauer, die noch komplett erhalten ist, ähnlich wie es in Rothenburg ob der Tauber auch der Fall ist. Also Nördlingen hat wirklich eine sehr gut erhaltene und auch gut restaurierte Stadtmauer. Das war also früher die Befestigungsanlage zum Schutz vor Eindringlingen und Feinden mit mehreren Stadttoren. Ich denke, es sind 5. Die Stadttore sind alle so benannt wie die Ortschaft, zu der man gelangt, wenn man aus diesem Stadttor herausfährt und immer geradeaus fährt. Dann kommt man zum Beispiel nach Deiningen, dann hast du das Deininger Tor oder nach Baldingen, das Baldinger Tor, nach Löpsingen, das Löpsinger Tor und so weiter. Ich kenne das auch noch ganz gut, denn meine Tochter hat mal in der Schule ein größeres Projekt Nördlingen gehabt. Da ging es also wochenlang nur um dieses Thema. Da mussten Bilder gemalt werden, Aufsätze geschrieben werden. Wir sind, glaube ich, sogar direkt mal hingefahren. Nördlingen hat auch eine unrühmliche Vergangenheit. Da geht es um die Hinrichtung von Frauen. Ich will jetzt den Ausdruck in dem Zusammenhang gar nicht benutzen, den man also damals noch benutzt hat. Aber wer sich fragt, welchen Ausdruck meint er? Naja, in so einem Märchen wie bei Hänsel und Gretel, ja, die böse Frau. Das ist ein Märchen, das ist Fiction, das ist überzeichnet. Aber damals wurden eben die jungen Frauen, die also mit Kräuterheilkunde sich auskannten und versucht haben, Menschen zu heilen, die wurden dann eben so bezeichnet und dann auch verfolgt und, so muss man sagen, verbrannt. Also eine ganz, ganz schlimme, üble Vergangenheit. Das hat unter anderem eben auch in Nördlingen stattgefunden. Ich erzähle euch wie immer nur die Dinge, die ich aus dem Kopf weiß oder auch nicht. Vielleicht ist das eine oder andere hier auch falsch. Ich lese euch nicht aus Wikipedia vor. Wer da noch genaueres wissen will, guckt im Internet nach. Eine schönere Vergangenheit betrifft einen berühmten Fußballer, mit dem ich auch aufgewachsen bin und dessen Name ich auch trage. Er ist in Nördlingen geboren, vor einigen Jahren leider verstorben. Einer der ganz Großen, es ist Gerd Müller. Gerd Müller, der Bomber der Nation, der Superrekord. Nationalspieler, Tore, Rekorde, was noch alles. Also wirklich Superlative. Sein Spielstil war einzigartig. Wenn ich mir das heute noch angucke, die Spiele von damals sind alle doch deutlich langsamer als die Spiele heute. Aber was er da gezaubert hat im Strafraum, das könnte man heute, glaube ich, so auch noch gebrauchen. Wenn er den Ball kriegt, ist er einfach drin. Was haben wir oft, und ich will jetzt nicht auf eine bestimmte Mannschaft zugehen, eine Mannschaft, in der der Gerd Müller früher gespielt hat, betrifft nicht nur diese Mannschaft, betrifft auch eine Menge andere Mannschaften, wo man sagt, Mensch, alles toll, super Spielzug und jetzt da vorne und die kriegen den Ball nicht rein. Also wenn Gerd Müller den Ball am Fuß hatte, klebte der an seinem Fuß und er konnte ihn hinschieben, wo er wollte, unvermutet, schnelle Drehungen. Seine Körperstatur war eher klein, das kam ihm höchstwahrscheinlich zugute, dass er einfach klein und wendig war. Er war auch recht kräftig und stämmig, deswegen auch der Spitzname Kleines, Dickes Müller. Er war nicht dick, er war schlichtweg kräftig, kräftige Oberschenkel und eben kein gärtenschlanker Athlet, sondern eben etwas kräftig und eben auch von der Körpergröße relativ klein, weswegen also dieses Dick dann irgendwie aufkam. Ich habe ihn oft live gesehen. In meiner Kindheit und Jugend war es noch so, dass die Spiele im Olympiastadion in München stattgefunden haben, also die Spiele des FC Bayern München. Da war es fast immer möglich, spontan einfach hinzugehen, anfänglich noch mit meinem Vater, später dann selber, sich dort an einer der Olympiakassen ein Ticket kaufen. Für Kinder und Jugendliche kostete das damals nur 5 Mark. Ticket kaufen, reingehen, Stehplatz irgendwo aussuchen und Spiel anschauen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich auch bis heute für den FC Bayern interessiere. Nicht, weil ich irgendwann beschlossen habe, aha, das ist ein Verein, der gewinnt immer, da werde ich jetzt einfach mal Fan davon. Nein, von Anfang an, als der FC Bayern anfing, groß zu werden, mit den Schlüsselspielern, Sepp Maier im Tor, Katsche Schwarzenbeck als Vorstopper, so nannte man das, Franz Beckenbauer als Libero, Paul Breitner, Uli Hoeneß, Mittelfeld und Sturm und natürlich Gerd Müller. Noch mehrere, aber das sind jetzt so die, die mir als Schlüsselfiguren noch in den Kopf kommen und die ich eben oft live gesehen habe. So eben auch diesen Gerd Müller. Und jetzt zurück zu Nördlingen. Da gibt es dann mittlerweile jetzt auch eine Statue von ihm. Guckt nach im Internet, Gerd Müller Statue. Ich finde, sie ist nicht sehr gelungen, weil ich kann ihn darauf einfach nicht erkennen. Er hat so recht jugendliche Züge, recht strenge Gesichtszüge. Gerd Müller ist bei mir dann doch schon später mit Vollbart und etwas rundlicherem Gesicht in Erinnerung. Schaut es euch selber an, macht euch einen Eindruck. Nun, ich bin allerdings doch nicht wegen Gerd Müller nach Nördlingen gefahren, sondern wegen des Bogenturniers. Mehrere Besonderheiten. Erstens mal ein zweitägiges Turnier. Gibt es hier und da auch woanders, aber habe ich bisher noch nicht mitgemacht. Ich kenne das noch aus meinen Leichtathletikzeiten, da habe ich so den ein oder anderen Zehnkampf mitgemacht. Der besteht auch immer aus zwei Wettkampftagen. An jedem Tag 5 Wettkämpfe. Tolle Sache, das ist ja auch wie so ein Parcourslauf von einer Disziplin zur anderen. Laufen, springen, dann Speerwerfen, Stabhochsprung, dann wieder dies, dann wieder jenes. Also sehr abwechslungsreich. Hat immer Spaß gemacht. Ich war da keine Größe drin, also man muss da schon sehr, sehr speziell sein, um das gut zu können. Aber mitmachen hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und so ein bisschen dieses Zehnkampf-Feeling kam dann auch bei mir bei diesem Turnier auf. Angereist bin ich schon Freitagabend. Ich wollte erst in meinem Campingbus übernachten. Die Nächte zurzeit sind noch sehr, sehr kalt. Ich hatte ein paar Tage vorher schon mal im Campingbus übernachtet und habe festgestellt, das ist schon richtig kalt. Tagsüber sehr, sehr warm, aber die Nächte kühlen unheimlich ab. Klar, mit dicken Decken und alles, aber wenn dann doch die Nase rausguckt oder man mal raus muss, also es war wirklich kalt. Eine Option wäre, auf einen Campingplatz zu fahren oder auf einen Wohnmobilstellplatz, auf jeden Fall irgendwo, wo ich einen Stromanschluss habe. Dann hätte ich das mit meinem Heizlüfter beheizen können, das Auto. Der Campingplatz war dann ausgebucht, ich hatte angerufen. Ist es normalerweise nicht dort ausgebucht, aber an diesem Wochenende war so viel los, das habe ich dann erst später erfahren. Der war also voll. Und dann habe ich mir auch keine Hoffnungen auf den Wohnmobilstellplatz gemacht. Den kann man sowieso nicht reservieren. Da gibt's 30 Stellplätze. Es waren 300 Schützen angemeldet und bekanntermaßen kommen viele aus weiterer Entfernung, also so auch ich. Die Anfahrt 1,75 Stunden. Da lohnt sich's dann schon zu übernachten. Manche sind noch von viel weiter hergekommen, bis aus der Schweiz und aus Hessen und ich weiß nicht, wo sie alle hergekommen sind, die da alle übernachten wollen. Und es waren also einige mit Wohnmobilen da oder Wohnwägen. Demzufolge habe ich dann mir ein Hotel gesucht und habe da ja fast noch ein Schnäppchen gekriegt, denn das war auch schon alles gut voll. Ein einfaches Hotel, Familienbetrieb, Gaststätte unten drin, einfache Zimmer oben, so war es beschrieben. Ich habe da auch nicht groß was erwartet. Ich brauche ein Bett, vielleicht einen kleinen Fernseher und ein Bad mit Dusche. Das reicht dann schon. Und genau sowas habe ich gefunden. Es war noch innerhalb der Stadtmauer am Baldinger Tor, also auch historisch toll gelegen. Und vom Preis her finde ich für eine Einzelperson, also für Einzelzimmer, durchaus günstig, würde ich sagen. Ja, dort habe ich mich einquartiert, bin Freitagabend da angekommen, hat alles prima geklappt, habe das Zimmer bekommen, bin dann abends noch spazieren gegangen in der Stadt, erster Rundgang, habe festgestellt, Food Truck Festival, war also richtig was los in der Innenstadt, das heißt nicht Food Truck, ja, es sind Food Trucks, Street Food Festival, so heißt es genau, also ein Street Food Festival mit lauter Food Trucks, also wo eben die ganzen Spezialitäten aus den speziellen Autos rausgekauft werden. Irgendwelche gedrehten Kartoffeln, Burger, viel Veganes, Chinesisches, es wird gebacken und alles, ja, wirklich riecht lecker, sieht lecker aus, ist leider allerdings sehr, sehr teuer. Habe ich ja öfter schon mal erlebt bei Food Trucks oder Street Food Festivals. Die Preise, die da aufgerufen werden, sind schon enorm. Also so ein Cheeseburger hätte dann da 11 Euro gekostet. Klar ist der mit hoffentlich frischem, hochwertigem Rindfleisch und tollen Zutaten, selbstgemachten Soßen, alles groß, aber 11 Euro für einen Cheeseburger, naja. Habe ich dann auch nicht gemacht. Ich habe die umliegende Gastronomie bemüht, die sowieso da ist und bin da also sehr gut ausgekommen und lecker gegessen. Am nächsten Morgen ging es dann los, möglichst früh raus, zum Treffpunkt. Ein alter Ochsenzwinger, eine große Halle mit einem hohen, hölzernen Spitzdach. Eine ideale Location, wo sich also die vielen Schützen treffen können. Wetter war schön. Wenn das Wetter nicht schön gewesen wäre, wäre das auf jeden Fall ein guter Platz, wo man trocken unterkommt, wo man sich aufwärmen könnte, wo Toiletten sind und einfach auch viel Platz. Da waren ganz viele Bierbänke und Biertische aufgestellt. Ein Versorgungsbuffet, wo man also Wurstsemmeln und Kaffee, Kuchen, sowas kriegen kann. Toiletten waren da. Also doch für alles gesorgt. Bei so einem Turnier sammelt sich dann da alles. Dann gilt es erstmal an die Anmeldung zu gehen. Also angemeldet, eingeschrieben muss ich ja sein, war ich auch. Bezahlt haben muss ich auch, hatte ich auch. Trotzdem vor Ort muss ich dann mich eben anstellen und dann eben sagen, ich bin jetzt da. Dann werde ich auf der Liste abgehakt, bekomme Hinweise und bekomme einen Startplatz zugeschrieben. Die Besonderheit an diesem Turnier war jetzt, dass über die 2 Tage hin auch 2 verschiedene Parcours durchlaufen werden, mit jeweils 25 Stationen. 3D-Schießen, das heißt also auf Gummitiere. Im Vordergrund, das wurde auch bei der Begrüßung gesagt, soll der Spaß stehen. Es sind besondere Stationen, nicht alle, aber sie haben sich doch einiges einfallen lassen. Und die Hauptattraktion an sich ist eben die Stadt Nördlingen mit ihrer Altstadt und mit ihrer Stadtmauer. Und der Stadtparcours, so nannte es sich, es gab einen Naturparcours und einen Stadtparcours. Der Stadtparcours führt dann tatsächlich innerhalb und manchmal außerhalb, aber immer rund an, um und an der Mauer entlang. Zu Hause dachte ich, wie kann das gehen? Da sind doch Leute und das war auch beschrieben. Also wir müssen da wirklich mit der Bevölkerung uns gut arrangieren und gut darauf Acht geben, dass wir dort keinen schlechten Eindruck machen, sondern dass die Bevölkerung merkt, Bogenschießen ist eine saubere Sache, da passiert nichts. Und wir stänkern da niemand weg, so aus dem Weg, hier schieße ich. Ne? All diese Sachen sind eben nicht erwünscht, tut man einfach nicht, denn die Bevölkerung unterstützt uns ja und lässt im Prinzip zu, über ihren gewählten Oberbürgermeister und Ordnungsamt, die Polizei hat mitgewirkt und noch verschiedene andere Organisationen, die mit der Stadt und mit der Sicherheit zu tun haben, die sind alle eingeweiht, da wurde ein Konzept entwickelt, so dass es tatsächlich möglich war, rund um die Stadtmauer 25 Stationen aufzustellen, an denen immer geschossen werden kann, ohne dass irgendjemand in irgendeine Gefahr kommt. Wie haben die das gemacht? Erstaunlicherweise, wenn ich da so lange gehe, waren oft innerhalb oder außerhalb der Stadtmauer kleine verwinkelte Grünflächen, Gärten, Zwischenflächen, wo nicht viel sich stattfand. Es gibt natürlich Spielplätze, Minigolfanlagen, Parkbänke, mal ein Kiosk, also Öffentlichkeitsstellen. Aber es gibt eben auch eine ganze Menge Stellen, da ist nichts los. Und wenn man dann den Schuss so stellt, dass auch der Pfeil, wenn er vorbeigeht, eben nicht irgendwo hinfliegt, wo Öffentlichkeit rumläuft, dann ist das eine tolle Sache. Das war tatsächlich alles möglich. Es gab auch einige private Gärten, da wurde am Anfang auch darauf hingewiesen, dass also auch einige Leute so nett waren und ihre privaten Grundstücke geöffnet haben für das Turnier. Das war besonders schön, da gab es also an der nördlichen Seite gab es 2 Stadtmauern, also die große Hauptstadtmauer und dann etwas weiter hinten, also so 40, 50 Meter weiter hinten, nochmal eine niedrigere Mauer, das muss so eine Art Vormauer gewesen zu sein, also um eben so mehrere Schichten von Feinden abzuwehren. Und in diesem Bereich zwischen diesen beiden Mauern war einfach nur Grünland mit Obstbäumen und diesem und jenem. Und offensichtlich gibt es Menschen, denen gehört dann so ein Stück Garten. Das ist wie eine Art Schrebergarten. Also die wohnen da nicht, da steht nicht ihr Haus. Ihnen gehört einfach nur der Garten. Da gibt es eine Tür in der Stadtmauer, die sie absperren können, die natürlich in dem Fall offen war. Dann laufen wir eben durch diese Türe durch. Der Parcours wurde übrigens ganz clever, also die Wegführung, einfach nur mit Leuchtfarbe auf dem Boden aufgesprayt. Das ist, glaube ich, so ein Spray, was dann einfach nach ein paar Tagen, wenn es mal regnet und so weiter, irgendwann auch wieder verschwindet. Aber gut und deutlich sichtbar war, auch in den entsprechenden Farben. Der eine Parcours hatte eben die grüne Farbe, der andere Parcours hatte die rote Farbe. So wusste also jeder, wo es immer weitergehen. Ja, und dann heißt eben hier links rein in die Türe, geht man durch. Und da saßen dann die Besitzer fröhlich auf einer Terrasse, hatten einen großen Tisch, mehrere Stühle, auch für uns Schützen noch zusätzliche Gartenstühle aufgestellt, dann ein Erfrischungsbuffet aufgestellt mit kühlen Getränken, mit Kaffee, mit Kuchen, mit Butterbrezen, ein paar Süßigkeiten. Und wir durften uns da bedienen, sind sehr freundlich empfangen worden. Da kommen ja so alle 5 Minuten kommen da Gruppen mit 6 Schützen lang. Da war so richtig was los. Bezahlen konnte man auch, aber nicht nach Preisliste, sondern einfach nur eine Box mit Spende. Da habe ich halt reingeschmissen, was ich denke, was angemessen ist. Dann gibt es da auch keine großen Abrechnungen. Und ich denke und hoffe, dass die Menschen, die das da zur Verfügung gestellt haben, auch auf ihre Kosten kamen. Sie machten aber ohnehin den Eindruck, dass sie das einfach von Herzen tun und gerne machen und gern die Kuchen gebacken haben und die Brezen geschmiert. Und ja, trotzdem kostet das alles was. Und wenn dann am Schluss ein Obolus übrig bleibt, der das so einigermaßen deckt, dann wird es schon in Ordnung sein. Das fand ich also einen Höhepunkt dieses Turniers, diese Atmosphäre in diesen privaten Gärten mit den Leuten, die da saßen und natürlich Spaß hatten, uns Schützen zuzuschauen, wie wir treffen oder wie wir nicht treffen. Da gibt es ja auch so unterschiedliche Schussstile und es gibt eben welche, die sehr zuverlässig treffen, die einfach schon sehr lange oder sehr gut Bogen schießen können. Es gibt aber auch Spaßschützen, die dann durchaus mal ordentlich daneben schießen und ihre Pfeile dann suchen müssen und trotzdem da den Spaß nicht dran verlieren. Und das könnt ihr den ganzen Tag beobachten. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nette Geschichte ist. Nun, diese ganze Atmosphäre immer an und um diese Stadtmauer, tolle Sache. Nördlingen ist auch durchzogen von Bachläufen. Immer wieder gehen kleine Brücken über das Wasser drüber, also fast so ein kleinen Venedig auch. Überall plätschert's. Die Natur war natürlich am frühlingshaften Erwachen. Die Vögel zwitscherten und das Wetter war fantastisch. Und die richtig besonderen Schüsse, die gab es dort auch, sowohl wie sie hergerichtet sind, auch wie die Location war. Normalerweise sind unsere Schüsse draußen, irgendwo auf einer Wiese oder wie jetzt beschrieben in diesen Gärten. Es gab aber auch Schüsse, da war ein Holzverschlag offen, der Pfeil zeigte an hier hinein. Da gehen wir also da rein, wird dann also deutlich dunkler. Finden dort dann auch einen Pflock mit einer Nummer. Jede Station hat ja eine Nummer. Und der Pflock, das ist der Punkt, von dem aus alle schießen müssen. Das muss ja für alle gleich sein. Da gab es nur Distanzunterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen. Die Kinder und Jugendliche dürfen näher ran und die Erwachsenen eben weiter weg. Der sogenannte rote Pflock und der weiße Pflock. So, und wenn da ein rotes Schild mit einer 5 draufsteht, dann weiß ich muss genau hier stehen. Ich darf nicht weiter rüber, weiter links, weiter vor, schon gar nicht, auch nicht weiter hinter. Ich muss mit einem Fuß diesen Pflock berühren. Und von da aus ist gedacht, das Ziel zu schießen. Das war auch gleich mein erstes Ziel an diesem Stadtparcours. Das war eben so ein Kellerverlies und da ging es dann nochmal steil runter und ein noch tief gelegenerer Kellerraum, zu dem gar keine Treppe führte, sondern da war eine Leiter aufgestellt, eine Aluleiter. Und ganz unten stand irgendein Monsterfigur. Wir konnten es nicht richtig sehen, weil es ja dunkel war. Es war nur beleuchtet so von so einer farbigen Disco-Kugel oder Disco-Beleuchtung, die also immer so durch diesen Raum waberte. Und je nachdem, wie die Farben gerade kamen, haben sie manchmal mehr oder weniger dieses Ziel beleuchtet. Irgendwann konnte man dann irgendwelche Augen oder Zähne sehen, war also so ein Fantasiewesen. Wir konnten also nur ahnen, wo das steht und von oben aus in diesen Raum hinunter musste man dann schießen. Und wir haben dann eigentlich nur von Hören her mitgekriegt, hat der Pfeil jetzt getroffen oder nicht. Als Schütze, 3D-Schütze, sind wir das gewohnt. Wir kennen das Geräusch, wenn das auf das Gummi, in das Gummi einschlägt, der Pfeil. Dann ist er drin. Wo, weiß man dann nicht. Das kann man dann beim Zählen, also wenn man dann vorgeht, kann man genau schauen, war das jetzt ganz in der Mitte, wo es die meisten Punkte gibt, oder eher am Rand. Und wenn es gar nicht getroffen hat, ja, dann scheppert der Pfeil sowieso da hier auf diesem Betonboden oder auf irgendeinem Fangnetz oder Gummi. Das hört man also auch. Das war also schon mal ein fantastisches Ziel. Und in der Richtung gab es dann immer wieder mal was. Zum Beispiel eine Sache war auch tückisch. Wir standen draußen in der Sonne mit Blick auf die Stadtmauer. An dieser Stelle war wieder mal eine Türe, eine Holztüre war offen. Der Raum dahinter schwarzdunkel. Durch die helle Sonne konnte ich überhaupt nicht in diesen Raum reinsehen. War also absolut nur schwarz. Einer sagte dann, ja, da siehst du auch nichts, aber die beiden roten Punkte, die beiden Augen von der Fledermaus, die da hängt, die kann man irgendwann sehen. Dann hat es also eine Zeit lang gedauert, bis meine Augen sich da gewöhnt haben, und dann habe ich tatsächlich diese zwei rot leuchtenden Augen, also das waren so zwei rote LEDs. Dann kam noch der Hinweis, pass auf, die Fledermaus, die hängt ja Kopf nach unten. Das heißt, die Augen sind unten und der Rest von der Fledermaus ist da drüber. Du musst also über diese Augen schießen. Ja, guter Hinweis. Geschossen, ich bin ziemlich sicher, dass ich das auch gleich mit dem ersten Schuss getroffen habe. Das war echt spannend. Wenn wir dann alle sechs geschossen haben, geht man rein. Wenn man dann drin ist, dann gewöhnen sich die Augen dran, dann war die Fledermaus zu sehen und dann konnten wir also unsere Punkte zählen. Und dieses Tier kann man so kaufen, allerdings diese Augen, die wurden dann wieder von dem Bogenverein nachträglich eben noch mit Elektronik versorgt und haben da also diese LED-Augen reingesteckt. Und ich hatte mir überlegt, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Was ist, wenn ein Pfeil diese Diode trifft und kaputt macht? Aber ich denke, das wird relativ einfach auszuwechseln sein, und man hat ja ständig Mitglieder des Vereins mit Fahrrädern, mit Motorrollern oder zu Fuß immer am Parcours angetroffen. Die haben immer ihre Runden gedreht, haben geschaut, ob alles in Ordnung ist, ob was kaputt gegangen ist. Waren ja viel selbstgebastelte und bewegliche Ziele. Und ja, wenn da was kaputt geht, dann wäre es halt blöd, wenn es dann nicht weitergeht. Hat also alles, war alles immer in gutem Zustand, hat funktioniert. Welche Besonderheiten gab es noch? Ja, vor diesem Ochsenzwinger, also dort, wo eigentlich die Versorgungsstation war, da gab es eine Station Richtung, auch wieder Richtung Stadtmauer, das berühmte Moorhuhn. Gab ja mal dieses Videospiel, was also ja medial weit um die Welt gereist ist, und alle haben dann Moorhuhn gespielt. Das musste man letztendlich nur abschießen, wenn es immer mal irgendwo hinter einem Hügel oder hinter einem Baum oder hinter einem Haus aufgetaucht ist, dann galt es, das zu treffen, und dann ist es auch wieder verschwunden. Und so war es da auch. Gab also eine Kunststofftrefferfläche, also eben nicht Treffer, aber Schutzfläche, und hinter dieser Fläche ist dann durch elektromechanischen Antrieb dieses Moorhuhn immer wieder aufgetaucht und dann schnell wieder abgetaucht. Und selber als Schütze konnte ich also mit meinem Fuß das auslösen, einfach durch drauftreten, dann ist das in Gang gekommen, das Moorhuhn tauchte also auf. Dann kann ich das so zwei, dreimal hoch und runter kommen lassen, bis ich so ungefähr weiß, wie sich das bewegt. Das bewegte sich dann also auch mal langsamer, mal schneller. Und wenn ich dann denke, ich weiß Bescheid, dann schießen. Ich glaube, hier habe ich den zweiten Pfeil gebraucht, aber immerhin auch getroffen. So ein bewegtes Ziel ist gar nicht so einfach. Ganz toll, innerhalb dieses Ochsenzwingers, dort wo also unser Pausenraum war, gab es ganz hinten an der Ecke eine Wendeltreppe in den Keller runter. Das war wohl eine der Highlight-Schüsse. Also erstmal mit den ganzen Bogenausrüstungen, Bogen und Pfeilen, da die Wendeltreppe runter war, auch gar nicht so einfach, immer angeeckt irgendwo. Es wurde dann spürbar schnell kühler, draußen war es mittlerweile schon sehr warm. Und es roch muffig und es ging durchaus recht tief runter in den Keller. Und da unten waren dann wieder auch mehrere Räume, nicht mehr in Benutzung, einfach alte historische Kellerräume. Da war bestimmt früher mal Bier gelagert, Lebensmittel, Wein, ich weiß es nicht. War so richtig naturkalt. Und dann ging es auch wieder in einen weiteren Raum rein, der war auch wieder abgedunkelt. Und hier wurde das Ziel ein Geist, ein kleiner Geist, mit so einem Schwarzlicht angeleuchtet. Und dieser Geist bewegte sich also auch langsam immer hin und her. Nicht allzu schnell, aber die Distanz war dann auch etwas weiter. Und das blaue Licht, das war dann nicht so eindeutig. Es war eben so eine Geistererscheinung. Es war also kein angeleuchtetes Ziel, was man sehr gut sehen kann, sondern ja, durch dieses Schwarzlicht hatte das eine ganz besondere Atmosphäre. Also wirklich auch ein toller, toller Schuss. Ich habe es auch beim ersten Schuss getroffen. Ist dann einfach klasse, wenn das dann auch so klappt. Meine Theorie ist, dass das an sich auch gar nicht so schwer ist, wie es aussieht. Viele denken, oh Gott, im Dunkeln und so weiter. Aber wenn das Ziel durch irgendein Licht angeleuchtet ist, dann sehe ich ja nur das, der Rest ist schwarz. Und dann kann ich mich noch besser auf dieses Ziel einstellen und der Pfeil trifft auch. Bin ich draußen im Wald, sehe ich zwar mein Ziel, aber ich sehe unheimlich viele andere Dinge. Bäume, Sträucher, Gewächse, Boden, Erde, Hügel, was weiß ich. Das kann auch schon mal das Auge ablenken vom Ziel. Von daher ist so ein Schuss im Dunkeln, zumindest auf ein beleuchtetes Ziel, letztendlich gar nicht so schwierig, wie ich das denke, wenn ich da reinkomme und denke, oh Gott, im Dunkeln schießen geht ja gar nicht. So wie halt auch bei der Fledermaus. Da habe ich zwei rote Punkte. Das ist die Orientierung. Der Plan, ein paar Zentimeter drüber schießen. Und das klappt. Also bei mir, aber bei vielen natürlich auch. Sind ja viele sehr gute Schützen dabei gewesen. Ja, also dieser Stadtparcours. Natürlich gab es auch Schüsse von der Stadtmauer runter. Das gehört sich ja auch so. Na, wie im alten Mittelalter stehst du dann oben auf der Stadtmauer. Und dann geht's schräg runter und da ist dann eben auch wieder eine steile Böschung, ein Waldstück und da passt also ein Tier oder ein Ziel wunderbar rein. Das waren dann die Stellen, wo es auch Streckenposten gab, denn entlang der Stadtmauer ist natürlich Spazierweg und da sind ja immer wieder Fußgänger, Fahrradfahrer unterwegs. Deswegen Streckenposten und immer wenn jemand kam, dann war eben der Schuss gestoppt. Wir wussten das auch und selbstverständlich hält man sich dran und hat auch nicht den Pfeil im Bogen, sondern der Pfeil bleibt dann im Köcher, damit die Leute wissen, hier ist keine Gefahr, ich kann hier einfach vorbei. Und sobald niemand mehr kommt, wurde der Schuss freigegeben, dann wird der Pfeil eingelegt, gezogen, geschossen. Wenn man nicht getroffen hat, hat man ja noch den zweiten oder den dritten Versuch. Die Regel war die sogenannte Drei-Pfeil-Runde, das heißt, mit dem ersten Pfeil soll ich das Ziel treffen. Wenn es nicht klappt, zweiter Versuch. Gibt dann weniger Punkte, wenn ich treffe. Wenn das nicht geht, dritter Pfeil, gibt es noch weniger Punkte. Wenn ich mit dem dritten Pfeil auch nicht getroffen habe, gibt es 0 Punkte. Bei diesem Turnier gab es allerdings auch ein paar Sonderwertungen. Da hab ich dann nur einen Pfeil, also nur einen Versuch. Und mit dem muss ich in die Mitte des Tieres, das ist ja immer angezeigt, durch so Kreislinien, dort muss ich hineintreffen, dann bekomme ich besonders viel Punkte. Treffe ich aber nur irgendwo am Körper, wo es bei der Dreipfeilrunde auch Punkte gibt, allerdings weniger, aber in dem Fall, das ist die sogenannte Jägerrunde, die Hunterrunde, gibt es Minuspunkte. Wenn ich also dem Tier hinten in den Po schieße, dann wäre das aus jagdlicher Sicht nicht besonders toll. Das Tier ist verletzt, aber es rennt weg und es muss dann leiden und so weiter. Ja. Das ist die Idee dahinter. Also nicht in den Po schießen, gibt minus 5. Besser dran ist man dann sogar, wenn man daneben schießt, weil dann gibt es 0. Wer also meint, dass er das Tier absolut überhaupt keine Chance hat, es zu treffen, der schießt besser daneben oder lässt den Pfeil fallen. Hat aber keiner gemacht, sind alle Sportler, jeder hat den Ehrgeiz, komm, ich versuch's. Und da gibt's halt minus 5 Punkte. Es ist ja keine Meisterschaft, es ist kein verbissenes Pokalrennen und es war wirklich, der Spaß steht im Vordergrund, ganz wichtig. Noch ein besonderes Ziel, es hat mir Spaß gemacht, vielleicht auch deswegen, weil ich getroffen habe. Möglicherweise würde ich enttäuschter berichten, wenn ich daneben geschossen habe. Es waren zwei Hasen. Der eine Hase, eine ganz normale Gummifigur, wie wir es kennen. Der andere Hase war ausgeschnitten aus Stahlblech, schwarz angemalt. Und in der Mitte, wo normalerweise die Trefferfläche ist, da war das also ausgeschnitten und dann eben Schaumstoff dahinter, das den Pfeil auffängt. Und es galt eben aus einer bestimmten Distanz genau in dieses Loch hineinzuschießen. Dann, wenn man das gemacht hat, gab es doppelte Punktzahl. Statt 20 für den Volltreffer gab es da sogar 40 Punkte. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, und das ist immer drin, dass ich nicht die Mitte treffe, sondern leicht am Rand. Das bedeutet, mein Pfeil knallt gegen diese Stahlkonstruktion und wird dann höchstwahrscheinlich kaputt sein. Das wurde uns also von Anfang an auch gesagt. Jeder Schütze entscheidet für sich selber, ob er sich das zutraut oder ob er einen Pfeil opfern möchte. Aber für die Chance doppelte Punktzahl. Wer das nicht möchte, schießt auf den anderen Hasen. Da passiert in der Regel nichts, auch nicht, wenn man daneben schießt. Ich habe festgestellt, dass bestimmt 95%, wenn nicht mehr, alle den Ehrgeiz hatten, auf diesen Stahlhase zu schießen. Und ganz viele Pfeile sind kaputt gegangen. Man hat rund um das Ziel viel gebrochene Schäfte, Pfeilspitzen, alles Mögliche liegen sehen. Oder das wurde dann manchmal hinter den Hasen gelegt, wer es nicht gefunden hat. Normalerweise nehme ich ja meinen Müll mit. Aber da gibt es auch mal was liegen bleibt, weil man es nicht gesehen hat. Das wurde dann so an einer Stelle gesammelt. Und auch dieses Stahlblech, das hatte also eine ganze Menge Beulen. Wie gesagt, 300 Schützen. Ich weiß nicht, wie viel getroffen haben und wie viel nicht, aber der Hase ist, der hat dann schon einiges erlebt. Es gab nur einen Versuch, also Treffen, Punkte oder daneben kaputt. Oder eben ganz daneben, dann nicht kaputt, aber eben auch halt 0 Punkte. Bei mir hat es geklappt, mitten rein, ohne irgendwas. Von meiner Sechsergruppe hatte noch einer mit Holzpfeilen geschossen, der hat auch in die Trefferfläche getroffen, aber so stark am Rand, dass also der Holzschaft an dieser Stahlkante entlang gerutscht ist. Das heißt, sein Pfeil war kaputt, aber er war definitiv drin gesteckt und das gilt ja dann auch. Und die anderen vier haben alle ihre Pfeile kaputt geschossen an dem Stahlhasen. Nicht Stallhasen, sondern an dem Stahlhasen. So stand's da. Ja, also ein Turnier, nicht alltäglich, deswegen so beliebt, deswegen kommen die Menschen aus weit her. Ich wusste von einem Vereinskollegen, dass im Dezember vergangenen Jahres an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit die Anmeldung geöffnet ist. Wer also vorher sich anmeldet und E-Mails schickt, das wird automatisch alles gelöscht. Es ist eigentlich wie ein Kartenvorverkauf für ein großes Konzert, wo es ganz viel Nachfrage gibt. Oder auch hier im Podcast-Bereich, wenn dann eben ja diese Computer-Chaos-Club zum Beispiel, wenn es da Karten gibt, da wissen die Leute auch, an dem und dem Tag, um diese Uhrzeit geht's los. Die Nerds sitzen dann da auch mit 3 oder 4 Geräten, mit Handys, mit Laptops, mit Tablets, alles, was irgendwie Internet hat und versuchen also da gleichzeitig möglichst schnell drauf zu drücken, um irgendwie da eine Karte zu ergattern. Und so war es hier bei diesem Turnier auch. Ich wusste Tag und Uhrzeit, es war früh um 8, ich war gewappnet, es war alles geöffnet und Punkt 8, eine Sekunde danach habe ich drauf gedrückt und da kam auch sehr schnell dann eine Bestätigung. Ja, du bist dabei, bitte noch überweisen, wer nicht innerhalb von 14 Tagen überweist, ist raus, dann kommt der Nachrücker. Ich habe also auch innerhalb von wenigen Minuten sofort überwiesen, damit es da gar keine Frage gibt und hatte mir also so den Startplatz gesichert. Das war Anfang Dezember. Und wir haben dann erfahren, dass es in dem Fall, es gibt verschiedene Zeiten, zwischen 10 und 15 Minuten, dann war das Ding ausverkauft. Beziehungsweise sie hatten dann auch eine Warteliste und auch diese Warteliste war dann schnell voll, sodass auf der Homepage dann stand, bitte nichts mehr schreiben, die Plätze sind vergeben, die Warteliste ist randvoll, wir können nicht noch mehr Daten annehmen, ist leider Schluss, probiert es nächstes Jahr wieder. Kein Wunder, denn dieses Turnier ist wirklich was Besonderes. Kurz berichtet über den ersten Tag, da habe ich nämlich diesen Naturparcours gemacht. Das haben die getan, um einfach diese 300 Schützen etwas aufzuteilen, denn es können nicht 300 Schützen rund um die Stadtmauer schießen, das ist einfach zu viel, das verträgt der Parcours nicht. Man könnte nur einen Tag machen und dann eben nur 150 Schützen in den Genuss kommen lassen, aber dort hat man eben gesagt, etwas außerhalb der Stadt, da gibt es dann ein Freibad, es gibt einen Sportplatz, es gibt eine Kleingartenanlage, ein kleines Flüsschen, was da entlang fließt. Und rund um diese ganze Naturgegend haben sie eben ganz normale Ziele gestellt, meistens eben Tiere irgendwo entlang des Baches. Bei mir ist dann auch mal ein Pfeil in den Bach geflogen. Damit war also auch zu rechnen. Auch da muss ich selbst entscheiden, schieße ich. Und wenn ich richtig vorbei, also richtig drüber schieße, dann wird der Pfeil im Wasser landen. Und das ist mir passiert. Zwar extrem knapp, ist am Rücken abgeprallt und dann ins Wasser. Einer von meiner Gruppe hat den Pfeil noch schwimmen sehen. Das Flüsschen war dort aber schon sehr breit. Es war also keine Möglichkeit, da reinzugehen. Und ich habe den Pfeil abgeschrieben. Wir sind dann weitergegangen. Entlang des Flusses gab es immer wieder Stationen. Und irgendwann sagte einer, du, da hinten schwimmt dein Pfeil. Der ist noch gar nicht weit gekommen. Vielleicht kriegen wir ihn doch. Also bin ich nochmal an die Flussböschung gegangen. Und da hing der Pfeil dann in der Mitte an einem Stein, der rausguckte und hatte sich da verfangen. Und ist also nicht weitergeschwommen. Es war aber an der Stelle auch keine Möglichkeit, da ins Wasser zu gehen. Wir wussten auch nicht, wie tief da ist. Die Strömung war recht stark. Ich habe dann mit Ästen nach dem Pfeil geworfen, während ein anderer aus der Gruppe einige Meter weiter vorne, flussabwärts, stand. Da gab es so einen kleinen Steinwasserfall, also wo es so eben so leicht über mehrere Steine ein bisschen nach unten geht, wo das Wasser dann auch entsprechend flach ist. Und da ist er also über die Steine, er hatte nur Badelatschen an, nicht sehr schützentauglich, aber war eben ein Freizeitschütze und der ist eben alles mit Badelatschen gegangen. Und das war dann da praktisch, dass er da also mit denen ins Wasser ging. Und dann kam eben irgendwann mein Pfeil angeschwommen. Er hat ihn dann rausgefischt und so hatte ich dann also auch meinen Wasserpfeil wiederbekommen. Ein paar Sonderziele gab es hier auch. Das war dann auf einem Sportplatz, der war also auch freigegeben für dieses Turnier. Dort gab es dann keine Tierattrappen, sondern es gab Zielscheiben, also teilweise Zielscheiben. Zum Beispiel eine, die sich dann eben auch wieder bewegte, so wie ein Pendel. Und hier galt es innerhalb einer vorgegebenen Zeit von 30 Sekunden so viele Pfeile zu schießen, wie man kann. Es war also kein Limit. Was ich schießen kann in diesen 30 Sekunden und was drauf ist auf der Scheibe zählt. Das fand ich irgendwie auch ganz attraktiv. Für mich allerdings eher wenig, weil ich gewohnt bin, sehr lange und sehr konzentriert und sehr guten und in sich gekehrten Schussablauf, der einfach seine Zeit braucht. Natürlich habe ich es da schneller gemacht, bin aber doch nur drei Pfeile in 30 Sekunden losgeworden. Andere aus meiner Gruppe, wir waren also immer 6 Schützen und Schützinnen in einer Gruppe, haben also teilweise 6 Pfeile auf oder um die Scheibe gebracht. Wenn man sehr schnell schießt, schießt man natürlich dann da auch mal daneben. Ich hatte mich dafür entschieden, möglichst zu treffen. Das war allerdings dann ganz gut. Also die 3 Treffer haben viele Punkte gebracht. Ob die anderen jetzt da mehr gehabt haben als ich weiß es gar nicht mehr. War auf jeden Fall lustig. Lustig auch ein sogenanntes Wackelbrett, das gibt es auf Parcours immer wieder mal, in Turnieren normalerweise nicht, aber so als Spaßding, dass man eben so wackelig steht. Ein großes Brett auf 4 dicken Stahlfedern, so ähnliche Federn wie auf Spielplätzen, wenn man so ein Wackelschaukel hat, wo Kinder drauf rumwackeln können. Das war so groß gebaut, dass nicht eine Person, sondern 2 Personen draufstehen können und auch laut Reglement müssen. Bei solchen Stationen waren halt Tafeln angebracht, wo also die speziellen Regeln für diese Station erklärt war. Hier hieß es also, es müssen 2 Schützen drauf und dann mehr oder weniger gleichzeitig schießen. Der Rest ist dann egal, nicht egal, sondern der Rest ist dann eben wieder die normale Wertung mit den 3 Pfeilen. Das war also schon ganz interessant. Der Mitschütze, den ich hatte, war ein ganz ruhiger Geselle. Ich selber stehe auch immer sehr ruhig und so hat es bei uns praktisch nicht gewackelt und wir konnten schön unsere Schüsse abgeben. Andere waren da schon etwas seekranker und wackelten da also sich gegenseitig in die Höhe und es wurde also immer schlimmer und war natürlich ein Mordsfetz und da ging also auch dann einiges daneben. Bestimmt habe ich es ein oder andere noch vergessen. Ihr merkt aber jetzt die Grundtendenz, die Idee, was dieses Turnier in sich barg. Echt was Besonderes, es stimmt, es hat viel Spaß gemacht. Punkte wurden trotzdem zusammengezählt. Mein Ergebnis war dann Platz 19 von 55, eigentlich sogar 56 Teilnehmern eigentlich, weil der Letzte, bei dem standen keine Punkte, entweder ist er dann doch nicht angetreten oder hat seinen Schusszettel nicht abgegeben. Auf jeden Fall standen auf der Liste in meiner Bogenklasse, das ist der traditionelle Recurve-Bogen, ohne Pfeilauflage, aus Holz, ja, das sind so die Vorgaben, das ist der traditionelle Recurve-Bogen, eine sehr beliebte Klasse, das heißt, ich werde da so schnell nicht einen Pokal gewinnen, denn das sind oft 30, 40, in dem Fall 55 Teilnehmer, natürlich auch sehr gute Teilnehmer, aber dann Platz 19, deutlich obere Hälfte, ich bin sehr zufrieden damit, das hat alles Spaß gemacht. Und ich muss mal sehen, ob ich es wieder tue. Versprechen kann ich es noch gar nicht. Ich muss es auch niemand versprechen. Bin mir noch gar nicht so schlüssig, weil ich bin jemand, der gerne immer Überraschungen und Neues kennenlernt. Es gibt dort Schützen, die seit Jahren jedes Jahr dahin gehen. Ich weiß noch nicht, ob ich das tue. In meiner Gruppe war es so, die waren letztes Jahr zum ersten Mal da. Und es ging also die ganze Zeit und es hat mich dann fast irgendwann mal ein bisschen gestört. Ja, letztes Jahr stand hier ein Hase. Ach nee, dieses Jahr haben sie das hier oben. Ach, dieses Jahr haben sie hier noch ein Licht dazu gemacht. Das war jetzt letzte. Jetzt kommt dann, glaube ich, da drüben. Ach nee, das kommt nicht. Das war doch letztes Jahr. Na gut, das wurde dann irgendwann ein bisschen anstrengend. Ich bin dann ein bisschen weiter weggegangen. Ist ja schön, wenn sie Erinnerungen haben, aber lass uns doch einfach nur den Parcours schießen. Es ist klar, dass sie das nicht jedes Jahr komplett neu und völlig anders machen, aber Varianten, neue Spezialitäten, andere Zielrichtungen, das gibt's schon. Ob ich da aber jetzt jedes Jahr ein ganzes Wochenende dorthin fahre, ich weiß es noch nicht. Ich lass mich mal überraschen, wie was das nächste Jahr so bringt. Nun, das also das sogenannte Ringelpietz-Turnier. Das habe ich auch noch nicht herausgefunden, warum das so heißt. Das müsste ich eigentlich nochmal studieren. Das hat bestimmt auch irgendeine Geschichte. Das Ringelpietz-Turnier in Nördlingen. Für mich ein tolles, tolles Wochenende. Und für viele andere Schützen natürlich auch. Und ich schließe den Vorhang vom Womukum-Podcast, Folge Nummer 157.